Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind aus unserer Sommerpause zurück. Es gab uns da immer wieder Abständen zu neuen Fan-Podcasts und auch anderen Themen, aber jetzt starten wir regulär in die Saison rein, starten mit unseren Vorschau, werden das jetzt ab jeder Woche zu hören sein, und wir machen mal den Anfang mit einem etwas anderen Thema. Mein Name ist Sebastian Müller, und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit der GFL, und dazu haben wir zwei neue Stimmen mit dabei, die werdet euch erinnern, wer uns verfolgt hat. Wir haben neue Leute gesucht, neue Stimmen, um uns zu unterstützen, und da machen wir mal den Anfang mit Moritz May. Hallo Moritz.
Hi, ich grüße euch. Genau, Sebastian hat mich ja schon vorgestellt. Moritz May, ich bin 21 Jahre alt, seit gut 10, 15 Jahren elterlich bedingt Football interessiert und Fan der Dallas Cowboys und schreibe mittlerweile seit gut einem Jahr auch für Touchdown 24, hauptsächlich über College Football.
Freut mich natürlich, Moritz, dass du mit dabei bist, dass du dich entschlossen hast, Teil von Interception zu werden. Wir sind ja beide Kollegen, also von daher, das ist natürlich sehr, sehr schön zu hören. Ja, und ihr hört ihn schon ein bisschen im Hintergrund mit den Atmen, und zwar der Stefan Reichel ist auch mit dabei. Hallo Stefan.
Ja, von mir auch noch ein herzliches Willkommen. Ich bin der Stefan, bin 20 Jahre alt und seit knapp 6 Jahren Football begeistert, bin durch meinen Amerika-Austausch zu den Atlanta Falcons gekommen. Muss sagen, dass ich vor allem in den College Football sehr aktiv bin und da auch im Recruiting sehr engagiert bin. Genau.
Ja, super. Mich freut es, dass ihr mit dabei seid. Seid ja nicht die einzigen beiden. Da werden wir in den nächsten Wochen noch mehr neue Stimmen zu hören und wollen jetzt zum Auftakt in unsere neue Saison uns mal nicht mit der amerikanischen NFL beschäftigen, sondern mal den Blick in die deutsche Liga werfen, ins deutsche Football, uns einfach mit beschäftigen. Also ein bisschen so ein Ausschauen, wie es aussieht. Die Saison ist jetzt gerade, geht in die Pause rein. Der Juli ist ja der Monat normalerweise, wo die Pause stattfindet. Und deswegen haben wir gesagt, führen wir mal so ein kleines Fazit und fangen mal im Norden an. Und Moritz, oben droht mal wieder die New York Lions, Braunschweig, 7 Spiele, 7 Siege. Und es sieht so aus, als ob sie angefuchst sind, nachdem es letztes Jahr nicht fürs Finale gereicht hat.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich die Spiele der New Yorker Lions anschaut, dann sieht man, dass da noch ein ganz anderer Biss da ist, als er in der letzten Saison zum Beispiel da war. Das Laufspiel läuft deutlich besser, als es meiner Meinung nach in der vergangenen Saison war. Und trotz der ganzen Abgänge, hauptsächlich nach Hildesheim, muss ich sagen, das Team aus Braunschweig zeigt mal wieder, dass sie doch einfach die Vormachtstellung im Norden haben und einfach der FC Bayern des Norden ist.
Ja, so kann man es, glaube ich, ganz, ganz gut beschreiben. Vor allem in den letzten 10, 15 Jahren auf jeden Fall die formherrschende Mannschaft dort im Norden. Und da wird es sehr, sehr schwer zu besiegen. Du hast gesagt, Running Game, große Stärke, 174,1 Yards pro Spiel, was hier laufen. Also wirklich richtig, richtig stark. Christopher McLennan als Running Back ist dort zu nennen, aber auch der Quarterback Brandon Connett wirklich sehr, sehr mobil. Beide haben schon zusammen über 1000 Yards erlaufen. Also von daher wirklich sehr, sehr stark, was sie dort zeigen können. Wenn man ein bisschen drauf guckt, Stefan, da muss man so ein bisschen angucken. Das Passspiel ist so etwas, was bei den New Yorkern noch nicht so läuft. Also da haben sie wirklich noch Luft nach oben.
Ja, das sehe ich auch so. Kann vielleicht natürlich auch am neuen Quarterback liegen, der diese Saison das erste Mal gekommen ist. Muss man halt einfach mal schauen, würde ich sagen, wie sich das im Laufe der Rückrunde, würde ich jetzt mal so sagen, sich das Ganze entwickelt und wie es dann vor allem in den Playoffs anschaut, weil vor allem, wenn man so einseitig ist und vor allem durchs Running Game punktet, dann wird es schwierig sein in den Playoffs, vor allem wenn es dann mal Richtung German Bowl geht, vor allem wenn es dann auch gegen die Unicorns geht, wovon gleich die meisten ausgehen, dass sie dann da auch die schlagen könnten.
Ja, das wird sicher dann spannend zu beobachten sein. Das Duell zwischen den beiden Mannschaften haben wir in den letzten Jahren ja öfter im German Bowl gesehen. Da ging es immer wieder hin und her mit am Ende dann Unicorns als Sieger. Also von daher ist da schon so ein bisschen so eine kleine Rivalität zwischen den beiden Mannschaften entstanden. Das wird sicher dann ganz spannend zu beobachten sein, sollte es wieder zu diesem Duell kommen. Das ist dann aber ein bisschen Zukunftsmusik. Jetzt ist es so, Moritz, Sonny Weishaupt ist dazugekommen zu den New Yorker Lions Braunschweig. Denkst du, dass wir ihn dann vielleicht, falls es nicht laufen sollte bei der Passing Offense, dass er dann so ein X-Faktor sein könnte, um dann den Braunschweiger dann nochmal eine neue Option zu geben im Angriff?
Definitiv, also gerade auch dahingehend, dass die Saison jetzt ja schon eine Weile läuft und es ist ja zusehends so, dass je länger die Saison läuft, desto besser läuft das Passspiel bei den New Yorker Lions und da ist auf jeden Fall noch so ein gewisser X-Faktor, gerade wenn du dich mit deinem Quarterback noch weiter einspielst. Ich schätze mal, jetzt über die Sommerpause wird es auch weiterhin Training geben und ich schätze mal, die werden jetzt aus der Sommerpause rauskommen, noch stärker und noch besser in ihrem Playbook und definitiv viel am Passspiel arbeiten, was auf jeden Fall gemacht werden muss bei den New Yorker Lions, wenn es denn wirklich für den ganz großen Wurf reichen soll.
Genau, da werden sie mit Sicherheit ordentlich dran arbeiten. Wie gesagt, da ist noch Luft da oben, da haben sie noch einiges zu tun. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt, auch wie sie sich da verbessern können, weil es wirklich so diese einzige Schwäche ist im Endeffekt, wenn man mal drauf guckt und sich die Statistiken ja dort mal anschaut, ist die Passing Offense mit 143,9 Yard die zweitschlechteste in der ganzen Liga. Und das ist mit Sicherheit nicht der Anspruch, den man dort in Braunschweig hat, sondern da möchte man Richtung German Bowl, da muss man einfach mehr ja noch auf den Pass verlassen können, dann um einfach dann auch die Gegner, die dann kommen werden aus dem Süden mit Frankfurt und mit Schwäbisch Hall, aber dazu später mehr, sich gegenstellen zu können. Deswegen mal gucken, wie es dann dort weitergehen wird. Ja, gucken wir weiter, gucken dann zu den Hildesheimer Invaders, Platz 2 in diesem Jahr und das verwundert vielleicht, wenn man sich mal die letzten Jahre anguckt, wo Hildesheim ja unten mitgedümpelt ist, zweite Liga gespielt hat, aber wenn man sich anguckt, wen sie im Sommer alles verpflichtet haben oder in der Offseason alles verpflichtet haben, Stefan, mit dem ehemaligen Quarterback der New Yorker Lions, mit Casey Terrio, wundert das nicht unbedingt.
Ja, ich habe mir da vor kurzem jetzt so ein Meme angeschaut, dass jetzt die Hildesheim Invaders die Braunschweiger 2.0 sind, weil sie einfach viele Spieler von denen übernommen haben. Rentiert sich bis jetzt auch. Klar, sie haben gegen Braunschweig leider verloren, aber sonst natürlich sehr starke Saison von ihnen und vor allem ja Passing Yard technisch 305 Yards pro Spiel, wirklich stark. Laufspiel auch nicht so schlecht mit 159 Yards pro Spiel. Ich glaube, bei denen ist eher wirklich die Defensive noch das Problem, wo sie dran arbeiten müssen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da heuer im Norden wirklich noch eng zugehen wird.
Ja, auf jeden Fall. Das, was sie momentan wirklich da spielen, ist wirklich richtig, richtig stark und haben immer wieder ordentliche ja, Punkte erzielen können, ordentliche Yards anzupunkten. Sie haben nur in einem einzigen Spiel weniger als 30 Punkte erzielt. Das haben sie gegen New York verloren. Du hast angesprochen, Defense ist mit dir das große Thema dort. Moritz, wenn man mal anguckt, 322,1 Yards erlaubt, damit nur die 8. beste Total Defense. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben und auch ein Thema Strafen. 118,6 Yards pro Spiel. Ja, es ist noch ein bisschen was zu tun für Hildesheim, aber das merkt man auch einfach, dass das Team einfach noch ein bisschen Zeit braucht, dass einfach diese Transformation noch ein bisschen dauert.
Sicher, gerade dieses disziplinarische Thema, das du angesprochen hast mit den Strafen, ich denke, das ergibt sich auch sehr stark daraus, dass das Team halt einfach noch nicht ganz so eingestellt ist. Also gerade wenn man sich anguckt, wie viele Holding-Penalties sie in der Offense bekommen, hängt das natürlich auch damit zusammen, dass die Invaders sich auch dort relativ stark verstärkt haben und halt einfach noch nicht die Kommunikation haben, die dann eine eingespielte O-Line braucht. Da kommt es dann eben oft dann zu Penalties, gerade im Holding-Bereich. Aber du hast die Defense angesprochen. Was ich überraschend finde, ist, die Hildesheim Invaders haben in der Hinrunde tatsächlich 69 Punkte nach Turnovers erzielt, was ein sehr guter Wert ist. Wenn man das Ganze mal mit den Werten der Braunschweig Lions vergleicht, die haben da nur 62 gemacht. Also es ist überraschend stark, auch bei der Defense, die eventuell noch ausgebaut werden muss in Hildesheim.
Ja, genau. Also wie gesagt, die Ansätze sind halt da. Sie müssen halt gucken, dass sie halt gerade im Scoring-Bereich halt sich noch ein bisschen verbessern. Wenn du guckst, 41 Punkte gegen die Berlin Rebels zum Beispiel zugelassen, 35 gegen Braunschweig. Also da ist mit Sicherheit noch so ein bisschen Luft nach oben, aber wie gesagt, aufgrund einfach der Woche, wo man herkommt, ist vielleicht noch ein bisschen verständlich, dass da noch nicht alles so weit gut läuft. Auch das PAT-Kicking 30 von 40 ist auch noch nicht die beste Quote, also von daher ist dort auch noch ein bisschen Luft mit nach oben. Ja, dann Stefan, kommen wir zu Platz 3 zu sprechen. Da sind momentan die Dresden Monarchs aus der Sicht und ja, beschäftigen uns mit den Dresden Monarchs und da muss man einfach ganz klar sagen, ja, die Monarchs, die sind nah dran, aber es reicht halt noch nicht so ganz.
Ja, das stimmt. Also natürlich die Siege gegen die Düsseldorf Panther, gegen Kiel, Köln, ja Potsdam, aber natürlich die zwei Niederlagen gegen Hildesheim und die New Yorker Lions Braunschweig. Vor allem beides mal ein One-Score-Game gegen die New Yorker mit 3 Punkte, also ein Field Goal verloren. Hildesheim 4 Punkte Niederlage, das ist natürlich schmerzhaft, weil wenn man die zwei Spiele könnte man sicher auch gewinnen, dann würde man natürlich jetzt halt ohne Niederlage dastehen und das ist natürlich, wäre noch um einiges besser gewesen.
Auf jeden Fall. In den beiden Spielen leider nicht mit dabei, beziehungsweise in einem Spiel mit dabei gewesen, dann dort verletzt und als bester Quarterback dann mit Sicherheit auch schwer zu kompensieren gewesen. Zach Greenlee, Moritz, ist dort ausgefallen, hat das halbe Spiel verpasst und dann ein Spiel komplett gegen Hildesheim, aber trotzdem sehr, sehr gut, beste Pass-Offense der Liga. Also da ist was in Dresden zusammengewachsen, was, wie gesagt, nah dran ist, aber so die kleinen Geschichten, die fehlen dann noch ein bisschen.
Auf jeden Fall, aber gerade wenn man über Dresden redet, muss man auch so ein kleines bisschen über das Thema Moral reden. Als sie mit dieser bitteren 31-27 Niederlage gegen die Hildesheim Invaders da standen, wo sie ja eigentlich nochmal hätten auf Platz 2 angreifen können, was jetzt sicher noch nicht durch ist, aber jetzt ist der direkte Vergleich eben verloren gegangen, hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass sie etwas einbrechen. Danach kam ja dann aber dieser 42-7 Sieg gegen die Cologne Crocodiles. Und da muss ich schon sagen, da haben die Dresden Monarchs gezeigt, okay, wir lassen uns jetzt nicht entmutigen, haben sehr viel Moral bewiesen, was ich enorm bemerkenswert fand.
Auf jeden Fall. Also das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht. Starke Receiver in Kevin Maybaum. 959 Yards, Leading Receiver der GFL. Chico So mit auf 556 auch richtig, richtig gute Zahlen, die er dort einfach auftut. Und das ist schon wirklich eine starke Offense, die muss man erstmal stoppen. Auch eine Defense haben sie unter anderem mit AJ Wendland, dem Tackle-Leader, 101 Tackles in 7 Spielen, eine unglaubliche Anzahl, die er dort hat produzieren können. Also von daher hat man da wirklich einen guten Anker mit dem Linebacker und sieht momentan leider nach aus, dass sie Platz 3 erhalten können. Kommen wir auf den aktuellen 4. zu sprechen, Berlin, Stefan. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sie wirklich die 4. beste Mannschaft sind momentan, einfach aufgrund der Spiele, die sie hatten. Ist es für mich noch nicht so der Fehlerplatz.
Ja, die hatten natürlich jetzt Glück, dass sie schon zweimal gegen Düsseldorf gespielt haben, gegen die Mannschaft ganz unten und diese beiden Spiele klar gewonnen haben. Sonst ja, Kiel geschlagen und einen Shutout gegen Cologne mit 27-0 gewonnen. Was bisschen das Passing Game ist bei denen auch nicht das stärkste, nur 226 Yards pro Spiel. Ja, ich glaube, da kann natürlich noch was nach unten gehen, vor allem wenn sich die anderen Teams noch ein bisschen besser sammeln. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich sogar mit Schlechterem gerechnet für sie. Mal schauen, wie es dann am Ende wirklich ausschaut.
Ja, genau, das ist so wirklich so das große Thema. Und natürlich jetzt gerade, natürlich werden dann die Spiele wichtig, wenn man sich das mal anguckt, da fehlt noch ein bisschen was. Natürlich, sie haben schon gegen Potsdam verloren, gegen New York verloren, gegen Hildesheim verloren, jeweils zu Hause. Das ist natürlich umso bitterer, dass man dort dann noch jeweils hinreisen muss. Aber gerade dann das Spiel in Potsdam sollte man versuchen, möglichst zu gewinnen und auch noch die Duelle gegen Dresden sollte man möglichst gut ausgehen und dann vielleicht punkten, um dann wirklich ja sich diesen 4. Platz zu holen, Moritz, weil für mich sind Potsdam beziehungsweise New York, Hildesheim und Dresden momentan die 3 Teams, die ersten 3 Plätze sicher haben und dann dieser 4. Platz ist momentan noch up for grab, wie es so schön heißt.
Ja, sicher. Also es ist so, dass also nach Dresden ist dann doch schon ein starker Qualitätsabfall festzustellen. Du hast bei diesen ersten 3 Teams, da hast du jeweils, ich will es mal als It-Factor bezeichnen, du hast in Braunschweig dieses enorme Laufspiel, du hast in Hildesheim dieses wahnsinnige Passspiel mit dem, in Anführungsstrichen, vielleicht besten Quarterback, den wir aktuell in der GFL haben. Dresden kommt sehr viel über die Einheit und in Berlin, ich weiß nicht, die waren vor der Saison für mich so eine graue Maus, haben meiner Meinung nach, spielen die aktuell über ihren Verhältnissen. Die Frage ist nur, ob sie das eine ganze Saison durchziehen können. Also man hat noch schwere Spiele, gerade zum Auftakt wieder gegen Köln, die da sehr, sehr heiß drauf sind. Am 29.06. Sich bei den Berlin Rebels zu revanchieren und wieder ranzukommen. Und danach wird es nicht leichter. Also man hat dann das nächste Heimspiel ist danach, nee, das nächste Auswärtsspiel, pardon, da geht es direkt nach Braunschweig. Und wenn du die ersten beiden Spiele dann verlierst in der Rückrunde, dann wird es schon wieder eng für Berlin.
Ja, genau. Da wird es wirklich sehr, sehr spannend drauf zu gucken sein. Zumal, wenn wir jetzt schon bei Köln sind, können wir auch dann direkt drüber sprechen. Denn Köln, Stefan, hatte viel Verletzungsblech, Quarterbacks-Wechsel, 3 Stück und Ja, sie stehen momentan, jetzt momentan auf der Liga auf dem 6. Platz, auf dem 5. Platz, so ist es richtig. Und ja, es tut ihnen halt ein bisschen weh, weil halt einfach so viel Verletzungspech ist. Colby Goodman auch als Beispiel genannt. Also da haben sie das Beste gemacht, was irgendwie möglich war, glaube ich.
Ja, ist sehr schwierig, wenn sich der Quarterback verletzt und man ständig Wechsel auf der Position hat, dass sich einfach kein Quarterback einspielen kann, sich wirklich mit der Offense auseinandersetzen kann. Das sieht man jetzt leider auch einfach in Statistiken zum Passing. 147 Yards pro Spiel und insgesamt nur 9 Passing-Touchdowns über jetzt schon 9 Spiele. Also im Durchschnitt ein Passing-Touchdown pro Game ist einfach viel zu wenig. Und deshalb kommt da auch ja zu verdienten Niederlagen, vor allem gegen dann eben die stärkeren Teams wie die Braunschweiger und die Invaders. Ja, wenn sich da vielleicht mal ein Quarterback mal hoffentlich länger gesund bleibt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Kölner noch den 4. Platz holen. Muss man halt einfach schauen, dass das so eintritt, wie es man hofft.
Ja, das wird man dann sehen. Jared Evans, der Quarterback, der jetzt ja hoffentlich dann für die aus Kölner Sicht dann die Defense dann führen oder die Offense dann führen wird. Ab der kommenden Saison, sein erstes Spiel hat er schon mit 27-0 verloren. Das war mit sicher nicht der beste Start gegen Berlin. Aber das ist wirklich so das große Thema. Jan Weinreich, das deutsche Talent, ist zu den Schwäbisch Hall Unicorns gegangen. Das kam auch überraschend. Ja, und die Offense, wie gesagt, ist momentan so ein bisschen das große Thema. Da wird es jetzt einfach ankommen, Moritz, ja, die Spiele in der Rückrunde zu gewinnen in Berlin und auch die Potsdamer Spiele, wenn man wirklich dann noch in die Playoffs kommen will.
Ja, sicher. Also gerade, glaube ich, dieses Berlin-Spiel wird so ein gewisser Knackpunkt für Köln. Also man hat eben das Hinspiel zu Hause mit 0-27 verloren. Und da kommt es dann auch drauf an, auch für die Mentalität, da wieder was gut zu machen. Weil wenn du 27-0 verlierst, gerade als Quarterback in deinem ersten Spiel, ist das natürlich enorm bitter. Das auch noch gegen den direkten Konkurrenten, auf den man eigentlich angreifen will, wenn man in die Playoffs will, was sicherlich auch der Anspruch von Köln ist. Dann wird das wirklich so ein Knackpunktspiel. Das ist das zweite Spiel für die Cologne Crocodiles dann in der Rückrunde. Nee, das erste Spiel, sorry. Und das wird sicherlich, wie gesagt, so ein kleiner Knackpunkt. Also es geht auch noch gegen Hildesheim, es geht auch nochmal gegen Potsdam und nochmal das Lokalderby gegen Düsseldorf. Wobei das Berlin-Spiel da sehr, sehr ausschlaggebend sein kann, weil du gegen Hildesheim erstmal wahrscheinlich keinen Sieg einplanen wirst. Da musst du die anderen 3 Spiele, Berlin, Potsdam und Düsseldorf, auf jeden Fall gewinnen, wenn du wirklich in die Playoffs kommen willst.
Ja, genau. Das war es dann nochmal zu den Cologne Crocodiles, die ähnliche Probleme hatten wie die Potsdam Royals, die auch ein großes Problem gerade auf der Quarterback-Position hatten. Aber dazu gleich mehr hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und ich habe gesagt, wir wollen uns jetzt mit den Potsdam Royals beschäftigen. Und auch da ist es so, Moritz, die Royals hatten echt Pech mit Quarterbacks und ja, verletzten Situationen.
Ja, sicher. Also ich weiß nicht genau, wie viele Verletzungen die Potsdam Royals hatten. Allerdings ist es nie gut, wenn du Verletzungen auf der Quarterback-Position hast, gerade in dem Bereich, in dem sich die Potsdam Royals bewegen. Du bringst halt einfach keine Kontinuität in dein Spiel, wenn dein Quarterback ständig ausfällt. Du musst immer wieder dein Playbook neu einstellen auf andere Gegebenheiten. Da der eine Quarterback ist ein bisschen mobiler, der andere ist ein bisschen sicherer in der Pocket. Da wird das schwer für die Potsdam Royals, da eine gewisse Kontinuität reinzukriegen. Das ist auch eine Riesenherausforderung für den Coaching-Staff. Aber wenn ich mir so angucke, Straub hat 3 Spiele gemacht, Tucker hat 3 Spiele gemacht, Zimmermann 5, dann ist das nicht die Quote, die ich haben will auf meiner Quarterback-Position. Die meisten Touchdowns hat Tucker geworfen mit 4 in 3 Spielen. Das ist gar keine so schlechte Quote. Gerade wenn man sich anguckt, dass das Laufspiel bei den Potsdam Royals dann doch schon eher besser funktioniert. Mit insgesamt 12 Touchdowns dort. Es ist trotzdem enorm bitter, wenn du ständig deinen Quarterback wechseln musst.
Klar, weil er sich halt immer wieder neu mit den Wide Receivers zusammenfinden muss, wenn du jede Woche Neues holst, kann nie wirklich ja an Automatismen arbeiten. Das ist gerade in der GFL ein großes Thema, wo du ja nicht wie in der NFL jede Woche trainieren kannst, sondern nur 2, vielleicht 3 Mal die Woche. Das ist normalerweise so üblich. Natürlich, die Amerikaner haben ein bisschen mehr Zeit, da sie ja wirklich dann auch nur dafür rüberkommen. Aber gerade mit den deutschen Receivern ist das natürlich so ein großes Problem insgesamt. Und Sam Straub hat es ganz okay gemacht, aber auch in das 6 Interceptions schon in 2 Spielen geworfen. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Deswegen bin ich persönlich gespannt drauf, Stefan, ob das jetzt dann auch für die Royals reichen wird. Wir haben schon gesprochen, so ein bisschen aufgrund der Situation, gegen wen sie noch spielen müssen, kann das noch reichen. Aber auch da ist so Penalties ein Thema. Also da ist nicht nur das Quarterback-Problem vorhanden.
Ja, da liegt es an mehreren. Was mir vor allem ins Auge scheint, ist jetzt einfach, dass sie nur 9 Punkte nach Turnovers gemacht haben. Dann habe ich mal nachgeschaut. Sie haben jetzt insgesamt nur 3 Interceptions. Und wenn man natürlich so wenig Turnover einfach generiert, die Fehler der Offense, der Gegner nicht nutzen kann, dann ist es natürlich auch schwierig, vor allem wenn man dann den neuen Quarterback, der wahrscheinlich jetzt dann da war, nicht unterstützen kann, indem die Defense mal absteppt. Ja, wird eine schwierige Saison auch für die Royals, würde ich sagen.
Ja, genau. Aber das Gute ist ja, Moritz, sie haben den Euro Bowl gewonnen, den europäischen Wettbewerb gegen ADE Amsterdam Crusaders. Sehr deutlich, 62-12, aber gut, die Bedeutung halt dieses Wettbewerbs, ja, sei mal dahingestellt.
Ja, wie gesagt, das ist schon gut formuliert. Die Bedeutung dieses Wettbewerbs ist recht relativ fragwürdig, gerade wenn man sich dann überlegt, die Amsterdam Crusaders, dass du mir vorhin erzählt, dass sie gar nicht im normalen Ligabetrieb mitspielen, dann spricht das jetzt auch nicht unbedingt für die Fähigkeit dieses Teams und für die Vergleichbarkeit auf europäischer Ebene. Also es ist allein schon ja recht fragwürdig, dass die Potsdam Royals dann Deutschland im Euro Bowl repräsentieren im Finale. Ja, also der Euro Bowl ist so eine Sache, ich schätze mal, das sollte man. Es ist ein nettes Gimmick, sicherlich, aber auf gar keinen Fall sollte man da Aussagen auf den normalen GFL-Alltag treffen.
Stefan, wie ist deine Meinung zu dem Euro Bowl und allgemein europäischen Wettbewerben im Football?
Ich finde das ein sehr schwieriges Thema, einfach dadurch, dass da anscheinend komplette Inkompetenz bei den Verbänden herrscht. Allein schon, dass es gleich 6 verschiedene Wettbewerbe gibt, wo dann europäische Teams gegeneinander spielen. Ich glaube, vor kurzem haben wir ja auch die Swarco Raiders Tirol gegen die Vienna Vikings in Istanbul auch so einen Art europäischen Wettbewerb gewonnen. Ich glaube, ein normaler Fan, der kennt sich mittlerweile gar nicht mehr aus, welcher Cup jetzt für was steht und einfach einen zentralen Cup, wo die besten Mannschaften aus ganz Europa gegeneinander spielen werden, wahrscheinlich viel attraktiver für den Zuschauer und einfach auch viel übersichtlicher.
Auf jeden Sicher, Fall, also, gerade wenn es also, darum halt geht, wie qualifiziere ich mich zum Beispiel. Ne?
Eben, also da kann man dann auch über Themen sprechen, wie Qualifikation über sportlichen Erfolg in der jeweiligen Heimatliga und nicht so, wie es jetzt ist, dass man sich mehr oder weniger bewerben muss. Wenn es da eine einheitliche Regelung, eine einheitliche Lösung gibt, wie beispielsweise es im Fußball mit der Champions League respektive Europa League ist, dann wäre das sicherlich auch für den Zuschauer und auch für die Medienlandschaft deutlich interessanter. Also wenn ich mir angucke, gut, ich lebe schon in meiner ziemlich krassen Football-Social-Media-Bubble, aber ich habe jetzt maximal von 2 dieser 6 europäischen Wettbewerbe überhaupt was mitbekommen. Und das, obwohl ich mich recht viel auf Twitter und Facebook in, ja, wie gesagt, recht großen, auch breit gefächerten Football-Bubble bewege, dann ist das schon ein sehr, sehr bedenkliches Zeichen, wenn selbst ich, der explizit seine Informationsblase darauf ausgerichtet hat, über Football interessiert zu werden, oder informiert zu werden, nichts von diesen Wettbewerben mitbekommen. Ja, wie soll denn dann der Casual-Fan in Deutschland, der sich ganz gerne mal am Wochenende irgendein Spiel anguckt, davon mitbekommen? Also es ist sicherlich keine besonders erfolgsversprechende PR- und Marketingstrategie, die da gefahren wird mit diesen verschiedenen Wettbewerben.
Ja, vor allem das Marketing ist ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht mehr, ob es letztes oder vorletztes Jahr war. Da, glaube ich, haben die Schwäbisch Hall Unicorns gegen die damals noch Samsung Frankfurt Universe gespielt, Euro Bowl Finale, und dann gleich kostete das Spiel zum Anschauen 5 oder 6 Euro bei so einem Wettbewerb, der vielleicht sich auch noch ein bisschen etablieren muss beim europäischen Football-Schauer ist es dann natürlich gleich doppelt blöd, wenn man dann fürs Finale auch noch Geld hinlegen muss. Dann wahrscheinlich, und dann gleich war der Stream auch noch absolut miserabel. Das ist, ja, ist ein schwieriges Thema und das sollte sich möglichst an Lösungskonzepte gearbeitet werden, zwischen den Verbänden vor allem auch.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir gerade reden, Finale, es ist so, es gibt keine wirkliche Vorrunde, Halbfinale oder weil das sind nur, es ist meist nur ein Spiel, weil es meist nur zwei Teams gibt, die es in diesem Fall nicht bewerben. Bei den anderen, also bei dem, was er angesprochen hat mit den Swarco Raiders, dem Central Europe Football League, ist es so, dass es mehrere Teams mit dabei sind. Da kann man wirklich von einem Wettbewerb sprechen. Ansonsten Euro Bowl, das sind zwei Teams, die sich bewerben und das spielen. Also ja, es ist viel Chaos mit dabei, hängt jetzt hier auch damit zusammen, dass auch gerade der Weltverband, ja, der existiert, wo der Deutsche Verband sich nicht beitritt, wo man weigert, sich dabei zu treten. Da ist, glaube ich, viel, viel zerbrochenes Porzellan zwischeneinander, da gibt es viele Machtkämpfe und so weiter. Und das ist halt etwas, was dem Football in Europa, dem Football in Deutschland auch schadet, weil ich glaube, das Interesse mittlerweile groß ist, immer mehr Leute ins Stadion gehen. Und ja, da würde eine Vereinfachung eine aufeinander zugehen, vielen helfen, aber das wollen wir jetzt mal an dieser Stelle ein bisschen beenden, weil wir könnten mit Sicherheit darüber eine ganze Folge diskutieren, was im deutschen Football falsch läuft. Aber wollen jetzt zum Sportlichen kommen und jetzt, nachdem wir uns mit den Potsdam Royals und dem Euro Bowl beschäftigt haben, den Blick werfen auf die Kiel Baltic Hurricanes. Und da muss man sagen, Moritz, sie haben die beiden wichtigen Spiele gewonnen gegen Düsseldorf und damit die Saison eigentlich schon für sie gerettet, muss man sagen.
Ja, sicher. Also ich schätze auch nicht, dass es der Anspruch der Kiel Baltic Hurricanes war, jetzt großartig vorne mitzuspielen nach mehreren dann doch eher schwierigeren Saisons, was dann wahrscheinlich eher die Zielsetzung der Baltic Hurricanes erstmal raus aus der roten Gefahrenzone, raus aus den Abstiegssorgen und einfach eine ruhige Saison im Tabellenmittelfeld zu spielen. Da sehen sie gar nicht so schlecht aus, haben rechnerisch sicherlich auch noch Chancen auf die Playoffs, wobei ich das jetzt erstmal ausklammern würde. Die zwei Siege gegen Düsseldorf, das war gut und wichtig für die Baltic Hurricanes. Da musst du punkten, wenn du in der Liga bleiben möchtest. Von daher, Kiel bewegt sich in einem sehr ruhigen Fahrwasser und wird sicherlich auch die Saison unbeschadet zu Ende spielen. Und wenn sich dieses Team noch eine weitere Saison einspielen kann, noch eine weitere Offseason miteinander hat, eventuell punktuell noch verstärkt wird, dann kann man auch in 1 bis 2 Jahren auf die Playoffs schielen. Aber so wie es jetzt aktuell der Saisonverlauf hergibt, sieht das für Kiel, wenn man das Anspruchsdenken von Kiel sich vergewissert, nicht schlecht aus, aber es ist natürlich auch keine Offenbarung.
Genau, keine Offenbarung ist so auf jeden Fall, Stefan, und gerade auch noch Events der GmbH Ende letzten Jahres, ist es, glaube ich, für die Kieler wichtig zu wissen, okay, wir sind jetzt weiter in der Liga mit dabei, können uns um kümmern, dass wir wieder neue Sponsoren machen, dass wir so ein bisschen auch finanziell einfach wieder auf die Beine kommen, um dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr wieder mehr in den Schritt Richtung Playoffs zu machen.
Ja, sicherlich. Ich glaube, dass finanzielle Sicherheit ganz wichtig ist für so einen Verein, der insolvent war. Wenn ich zurückschaue, dann waren natürlich vor allem die Kiel Baltic Hurricanes immer so der ernsthafte Konkurrent gegen die Braunschweiger im Norden. Ist jetzt mittlerweile anders, aber zum Glück konnten sie die Liga halten, haben dadurch ihre finanzielle Sicherheit und vielleicht kann man ja was Starkes in den nächsten Saisons aufbauen, dass da wieder mal der Aspekt Playoffs in den Vordergrund kommt und nicht Klasse halten.
Was eben auch wichtig für die Kieler und ihre Entwicklung ist, ist halt, dass sie immer noch ihre recht starke Fanbase haben. Die du halt eben auch noch eventuell aus alten erfolgreicheren Zeiten mitgenommen hast, auch diese 2, 3 Saisons, die jetzt eben durch die Insolvenz gezeichnet und den immer wieder oder den finanziell absteigenden Ast, nennen wir es mal so, gezeichnet war, dass du trotzdem noch deine Fanbase behalten kannst, weil das macht dich automatisch auch für Sponsoren deutlich attraktiver.
Auf jeden Fall. Und da ist ja auch ein gewisser Carsten Spengemann, glaube ich, noch relativ verbunden mit dem Verein. Das ist damit sicher auch hilfreich, wenn man dann so jemanden hat, der dann vielleicht seine Ideen mit hinzugeben kann, sie hat auch einiges schon gesehen hat und das ist auch, glaube ich, für die Kieler wichtig, zumal da mir vielleicht auch nächstes Jahr oder mal, ich glaube, da gibt es dieses Stadionprojekt in Kiel, wo man auch hofft, irgendwann Teil davon zu sein, dass man auch ein größeres Stadion hat, damit man noch mehr Leute ansprechen kann. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik für die Kieler, da geht es darum, jetzt sich für die kommenden Jahre aufzustellen und deswegen hat man da mit den 2 wichtigen Siegen gegen Düsseldorf Panther sich soweit rechnen können. Ja, kommen wir jetzt zu den Panthern, momentan 8. Platz und da müssen wir sagen, Stefan, Die haben jetzt den Trainer entlassen, John Leighton, und ja, ich sehe aber trotzdem keine Besserung für die Düsseldorfer.
Ja, das ist schwierig. Sie haben natürlich auch eben die direkten Spiele gegen die Kieler verloren. Ich glaube, da geht es eben wirklich nur noch um die Relegation gegen den Ersten aus der GFL 2 Nord. Ob da natürlich jetzt der Head Coach Change nochmal so viel Veränderung bringen wird, ist fraglich. Kann man nur hoffen, dass vor allem die Offense im Bereich Rushing sich verbessern wird. Mit 60 Rushing Yards per Game, das ist einfach viel zu wenig. Dass man da einfach schaut, dass sie sich da verbessern und einfach, dass sie keinen einzigen Punkt nach einem Turnover gescored haben. Das ist schon wirklich ja ein Armutszeugnis. Die Saison läuft wirklich darauf aus, dass man versucht, die Klasse durch die Relegation zu halten.
Ja, genau. Vor allen Dingen auch wichtig, dass man selbst auch den Schritt nach vorne macht im Passing Game. 19 Interception hat ihr Quarterback schon geworfen, Christian Strong. Das ist eigentlich viel zu, beziehungsweise 18 hat er selbst geworfen, 19 insgesamt. Das ist einfach viel, viel zu viel, um dann wirklich auch vorne mithalten zu können. Und jetzt natürlich haben sie einen sehr bekannten Spieler sogar mit Tim Johnson als neuen Head Coach, hat unter anderem für die Chicago Bears, Oakland Raiders und auch für die Ryan Fires in NFL Europe gespielt. Aber trotzdem, da müssen wir, glaube ich, eher so realistisch sein, Moritz, dass wir einfach sagen, okay, da geht es wirklich jetzt nur darum, die nächsten Wochen und Monate zu nutzen, dass man sich dann vorbereiten kann auf das wichtige Spiel gegen den ersten GFL 2.
Sicherlich. Also ich denke, für die laufende Saison, die ist durch und da bringt auch ein Headcoach-Wechsel nicht mehr. Das Wichtige für Düsseldorf ist es jetzt, einen Headcoach zu finden, was sie jetzt getan haben, indem sie offensichtlich sehr viel Vertrauen haben, der auch die Gegend kennt aus alten NFL-Europe-Zeiten und auch so eine gewisse Verbundenheit mit reinbringt, um einfach die Spieler dahingehend zu motivieren. Und es geht jetzt wirklich nur noch darum, sich auf dieses Spiel vorzubereiten, möglichst keine Verletzungen in Schlüsselpositionen zuzulassen und trotzdem eben eine gewisse Eingespieltheit zu garantieren. Und ja, also die laufende GFL-Saison ist für Düsseldorf vorbei. Ihr habt eigentlich schon gesagt, es geht nur noch um die Relegation, aber bis dahin ist es noch ein sehr, sehr steiniger Weg, wenn ich mir ansehe, dass man 25 Rushing Touchdowns kassiert hat und dahingehend nur 2 selber erlaufen hat. Das ist schon sehr, sehr aussagekräftig und das ist schon sehr, sehr bitter. Da muss auf jeden Fall noch mehr kommen und da muss an einigen Stellschrauben gedreht werden, dass Düsseldorf die Klasse halten kann.
Ja, das stimmt natürlich. Es ist also noch einiges zu tun für die Düsseldorfer. Da darf man aber auch nicht vergessen, dass es vor so einen großen Anlass gegeben hat. Insgesamt sind so um die 20 Spieler von Düsseldorf nach Köln gegangen und die Saisonauffang natürlich entsprechend zu kompensieren. Das ist nicht einfach für eine Mannschaft, die ja gerade wie auch kommt, ist in die GFL. Jetzt muss man gucken, dass man, wie gesagt, irgendwie das ein bisschen auffangen können. Haben ja eine relativ gute Jugendarbeit, auch wenn es dieses Jahr nicht ganz so stark ist. Aber da muss man halt einfach ja Zeit mitnehmen, ein bisschen Zeit intensivieren, dass man einfach die jungen Spieler entwickelt. Und da hat man vielleicht dann mit diesem ehemaligen NFL-Spieler Tim Johnson vielleicht jemand, der da nochmal so einen neuen Input geben kann, also aus seiner Erfahrung dann mit Nutzen kommen. Das war es jetzt soweit zum GFL-Nordteil. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann in den Süden rein, beschäftigen uns wohl mit dem momentan heißesten Team der GFL Süd, die einen Rekord aufgestellt hat, deutschlandweit für Bundesliga-Teams. Deswegen unbedingt dranbleiben hier bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind hier zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und ich habe gesagt, wir wollen uns mit der GFL Süd beschäftigen und fangen mit dem Team an, was seit unfassbaren 43 Spielen nicht ein einziges Mal verloren hat. Das ist wirklich unglaublich. 43 Siege in Folge, Rekord für die deutsche Bundesliga. Das hat kein anderes Team je vor ihnen geschafft. Und man muss ganz ehrlich sagen, Stefan, die Serie wird nicht so bald aufhören.
Nein, also vor allem in der GFL Süd ist da kein anderes Team ihm gewachsen. Muss man dann eben schauen, gegen wen es dann wahrscheinlich in German Bowl gehen wird. Da kann es dann zum ersten Mal spannend werden, aber wir haben, wenn man sich die Statistiken anschaut, 426 Punkte gescored, nur 58 Punkte zugelassen. Das ist schon brutal und ich wüsste wirklich kein Team, das ihnen da das Wasser reichen könnte.
Das wüsste ich momentan auch noch nicht. Die am ehesten es geschafft haben, zumindest ein bisschen die Defensive mal zu beschäftigen, waren die Scorpions mit 21 Punkten. Das waren die meisten Punkte, die sie zugelassen haben an der Saison. Und auch die einzigen zwei Touchdowns, Pass-Touchdowns, die sie zugelassen haben, Moritz. Und das ist einfach, ja, es ist unglaublich. Du kannst alle möglichen Superlative finden für diese Mannschaft. Die passen einfach.
Sicherlich, auf jeden Fall. Also, wenn man gerade sich so überlegt, okay, die meisten Teams haben ja Stärken und Schwächen. Bei den Unicorns wird es ganz, ganz schwer, irgendeine Schwäche auszumachen. Also die haben eine brutale Secondary, die haben bärenstarke Linebacker, haben trotzdem einen sehr, sehr soliden Pass Rush. Die Offense ist nicht aus diesem Lande, möchte man sagen. Und das ist auch einfach eine ganz, ganz andere Einstellung, die Schwäbisch Hall Unicorns an den Tag legen. Also du siehst, wenn die rauskommen, die haben eine Körpersprache, die sagt schon aus, hey Leute, fahrt nach Hause, hier gibt's heute nichts zu holen. Und das ist wirklich abartig. Dann hast du noch so eine ganze Stadt hinter dir, das in Schwäbisch Hall jetzt außer Football gar nicht mal so viel gibt. Und die Unicorns tatsächlich da das ganz große Ding sind. Ich habe jetzt gerade eben aus Spaß nach Schwäbisch Hall gegoogelt. Das erste ist die Internetseite der Unicorns nach einem Wikipedia-Artikel der Stadt. Und das sagt schon sehr viel aus. Also die Unicorns, das ist aktuell das beste Team in Deutschland und es wird wieder in German Bowl gehen und es wird vermutlich auch wieder zum Sieg reichen. Also gerade in der GFL Süd gibt es da aktuell keinen Konkurrenten und auch in der ganzen GFL sehe ich auch selbst Braunschweig nicht auf dem Level, die Unicorns aktuell haben.
Ja, das einzige Haar in der Suppe, was man suchen möchte, ein bisschen der Saison Anfang sehr, sehr viele Sacks zugelassen haben, 16 Stück jetzt in 9 Spielen, ist verhältnismäßig viel, aber wie gesagt, das hat ein bisschen dramatisiert, so ein bisschen weniger geworden, einfach aus dem Grund, dass sie ein bisschen Umstellung hatten, ein paar neues Personell da mit dabei und die haben sie einfach ein bisschen gebraucht, bis sie sich gefunden haben und ja, ihr habt es angesprochen, also es ist quasi sehr, sehr schwierig, dieses Team zu schlagen, gerade der Süden wird es wohl nicht passieren und wenn man mal guckt, sie haben noch ein paar Spiele vor sich, die sie jetzt noch spielen müssen und ich sehe nicht, dass sie da irgendwie Punkte lassen werden, also das heißt, die Serie wird sich noch vergrößern, es sind ja 14 Spiele, das heißt, 5 Spiele kommen auf jeden Fall noch hinzu. Und ich gehe momentan auch davon aus, dass es noch 3 weitere dann sein werden und dann in der kommenden Saison weiter. Also das ist dann wirklich, ja, absolut unglaublich, was die Unicorns da haben. Und profitieren natürlich davon, dass sie einfach dieses Standout haben, dass sie halt die Best oder der Sport in der Stadt sind schlechthin. Das ist halt einfach was man sehr, sehr von profitieren kann. Kommen wir zum zweiten Team, was auch sehr, sehr schwer zu schlagen ist und nur geschlagen wird durch die Unicorns, Frankfurt Universe. Da, Steffen, muss man sagen, da gab es letzte Saison viel Kritik, auch aufgrund der Lizenzprobleme, die sie hatten, haben viele Fans vergrault, aber sie spielen trotzdem weiterhin sehr guten Football.
Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Die hatten ja letztes Jahr eben die Probleme mit Samsung, dann eben auch finanzielle Probleme, aber bis jetzt wirklich eine starke Saison. Wirklich jedes Spiel gewonnen, gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Dort 31-0 verloren, aber wenn ich mir das sonst so anschaue, ist die Offense vielleicht nicht ganz so stark, nur 164 Punkte gescored, aber eben auch nur 88 Punkte zugelassen und zu Recht der zweite Platz in der GFL Süd. Ich denke einfach, dass man darauf aufbauen kann und jetzt eben vielleicht ein bisschen frischen Wind in Frankfurt tut denen nicht schlecht.
Ja, das glaube ich auch, das hat man auch gesehen und ich bin auch bei dir, das hat ein bisschen gebraucht, glaube ich, das erste Spiel hat sehr gut funktioniert, 20-0 gegen Alkohol, dann gegen Marburg, München, haben sie so ein bisschen durchgekämpft und das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, Moritz, sie sind weiterhin gut, aber sind nicht so stark wie die letzten 1-2 Jahre, wo sie echt richtig top waren und fast die Unicorns geschlagen hätten, 2 bzw. 3-mal.
Sicherlich, das hängt aber auch halt eben sehr viel mit diesem finanziellen Thema zusammen. Also die Universe, gerade mit diesem Lizenzthema, dann ist der Hauptinvestor oder der Ankerinvestor abgesprungen. Und dann wird es auch schwer, die Motivation der Spieler hochzuhalten, vor allem die ganzen guten amerikanischen Spieler zu halten. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wie es da aussah. Ich habe auch mitbekommen, da gab es ein paar Abgänge nach diesem Thema. Dennoch bin ich recht überrascht, dass es für Frankfurt so gut lief. Und wenn man sich die Spiele anguckt, muss ich auch sagen, tendenziell haben die nach Schwäbisch Hall die zweitbeste Defense, also zumindest von den Stats her und auch vom Spielverhalten her, wahrscheinlich die zweitbeste Defense in der GFL im Moment.
Genau, und da bin ich auch bei dir. So ein bisschen die Offense ist halt so ein bisschen das Thema. Ich gerade Anfang des Jahres durchaus gemerkt. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dann die Rückspiele gegen Marburg, gegen München und die beiden Spiele gegen den momentan Dritten in der GFL, die Stuttgart Scorpions. Stefan, sie stehen nach der Relegation im letzten Jahr momentan wirklich sehr gut da. Und da war mit so nicht zu rechnen, sondern dass sie dann sich so weit ja, nach vorne katapultieren können.
Ja, ich bin wirklich sehr positiv überrascht vor den Stuttgart Scorpions, vor allem da die letzten zwei Saisons wirklich schwierig waren. Quarterback-Position war immer ein Problem. Ich erinnere nur an einen Connor Sullivan, der einfach sehr, sehr inkonsistent war und den man dann ja wirklich nicht mehr als Quarterback bei ihnen haben wollte. Jetzt haben sie Mason Eubank, der ist wirklich stark heuer, 17 Touchdowns schon, 1700 Yards geworfen. Ich glaube, da hat man mittlerweile jemand gefunden, der auch vielleicht für längere Zeitraum dort ja die Pässe verteilen wird an die Receiver. Und das ist natürlich schon ein starker Vorteil in der Liga, wenn man einfach mal einen etablierten Quarterback hat.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ein Jahr zugekommen, an dem man letzte Saison in der Saison gekommen ist, nachdem man das Verständnis Frank Brock nach drei Spielen oder vier Spielen hat beendet. Frank Brock ist dann in die dritte Liga gegangen und selbst da hat es nicht so gut funktioniert. Also hat man eine absolute Fehleinschätzung gemacht bei den Stuttgart Scorpions. Auch da muss ich sagen, ich bin auch positiv überrascht. Natürlich, ich bin ein bisschen näher dran, der eine oder andere will es wissen. Ich bin dort Kommentator und bin so ein bisschen im Medienteam dran, deswegen kann ich da so ein bisschen noch was zu sagen. Aber vorher möchte ich noch den Blick von dir haben, Moritz. Ja, wie ist so dein Eindruck von den Scorpions? Was läuft momentan gut und wo haben sie ein bisschen Luft nach oben?
Also erstmal im Moment das Überraschungsteam in der GFL Süd für mich, nach den letzten Jahren, die ja doch schon sehr turbulent waren. Ich erinnere da an die zwei, drei Spiele, wo letztes Jahr, glaube ich, der OC Quarterback spielen musste, weil man sich mit Brock total verschätzt hatte.
Und nicht zu vergessen, Günther Michel, die absolute GFL-Legende, 61 Jahre und der Mann spielt immer noch.
Ja. Center oder Guard?
Nee, Quarterback. Nee?
Quarterback. Aber die Scorpions haben doch auch diesen einen uralten O-Liner, oder?
Das wäre mir neu. Aber es gibt ein paar.
Vielleicht verwechsel ich da gerade was.
Fall, ja.
Vielleicht verwechsel ich da gerade was. Nein, auf jeden Fall. Also, was auf jeden Fall noch ausbautechnisch ist, ist die Defense. Also, du hast mit 284 kassierten Punkten die zweitmeisten in der GFL Süd. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, sorry fürs Räuspern. Auch nur eine Interception bisher gefangen, also da geht auch in der Secondary noch einiges. 10,
bitte. Wir müssen das schon genau sein, es sind 10 Interceptions.
10 Interceptions, ein Touchdown durch Interceptions, sorry. Ja, auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial da. Allerdings überraschen mich die Stuttgarter auf jeden Fall und Playoff-Potenzial ist durchaus da, auch wenn es nicht einfach wird.
Ja, da bin ich definitiv bei euch. Offensiv finde ich das sehr gut, muss aber auch ganz ehrlich geben, die letzten drei Spiele haben mir offensiv nicht so gut gefallen. Klar, du hast gegen Schwäbisch Hall 21 Punkte erzielt, aber das waren eigentlich nur, ich glaube, drei, vier gute Plays, die Punkte gebracht haben. Auch gegen München hatte man ja mit mehr Glück als Verstand am Ende dieses Spiel gewinnen können. Gegen Marburg hat es überhaupt nicht funktioniert offensiv. Also da ist ein bisschen, ja, momentan so ein bisschen gearbeitet werden muss. Mit Giacomo Nipoli hat man einen starken Running Back, aber auch da als war jetzt verletzt gewesen, jetzt gegen Marburg oder beziehungsweise angeschlagen. Muss man mal gucken, wie er dann fit sein wird für das Spiel am 14. Juli gegen München. Und auch da, die Defense ist wirklich das große Problem. Secondary, finde ich, ist schon besser geworden, gerade mit Gabriel Carlos, der von Braunschweig zugekommen ist und auch mit Markus Bretten aus Österreich hat man da zwei gute Spieler verpflichten können, die da wirklich gut mit dabei tragen. Gerade Red Zone Defense ist schon gut. Bretten ist wirklich eine absolute Top-Verpflichtung gewesen. Schon drei oder zwei Block-Punts, PATs, also Block-Field-Goals, PATs, so ist es richtig. Das hat er schon wirklich sehr, sehr gut dort gemacht. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Aber gerade so Run-Defense, da ist wirklich viel, viel Luft nach oben. 187,6 Yards, die man erlaubt pro Spiel. Das ist einfach viel, viel zu viel. Die Front 7 hat viel, viel Arbeit zu leisten. Also da muss dringend was verbessert werden. Und ich weiß von Gesprächen mit Jermaine, dass er immer wieder sagt, Leute, wir müssen daran arbeiten, müssen unsere Aufgaben erledigen. Wir müssen vom Kopf her bereit sein. Und das vermisse ich manchmal einfach in gewissen Situationen dort bei den Scorpions, auch gerade defensiv. Da war man schon am Anfang der Saison ein bisschen weiter, als man momentan wieder ist. Also ist da auch noch nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist auf jeden Fall der richtige Schritt dort in die richtige Richtung. Und ja, kommen wir zum vierten Team zu sprechen, die Marburg Mercenaries, die auf momentan Platz 4 stehen, gegen die Scorpions gewonnen haben und somit den direkten Vergleich haben. Da sie aber noch ein Spiel weniger haben, sind momentan auf Platz 4, Stefan.
Ja, schwacher Start von den Mercenaries. Natürlich gleich erstes schweres Spiel gegen die Schwäbisch Hall Unicorns, dann mit 9:52 verloren. Dann gegen die Stuttgart Scorpions knapp verloren mit 21:30 und dann natürlich nochmal gegen die Frankfurt Universe verloren, aber auch knapp. Das waren auch nur 6 Punkte Unterschied. Und dann eigentlich 4 starke Spiele von denen. Fragezeichen war vielleicht auch ein bisschen, bei denen ist letztes Jahr der Running Back und oder besser gesagt die Allzweckwaffe Silas Nasita weggegangen Richtung Florenz. Ob der ersetzt werden kann, schaut eigentlich ganz gut aus. McCarron, der Running Back von ihnen, hat bis jetzt 447 Yards gelaufen, sogar 99 Yard Touchdown-Lauf dabei. Das ist eigentlich ganz stark, muss ich sagen.
Genau, also da ist wirklich so ein bisschen Luft nach oben. Hatten jetzt einen Bell Heffron entlassen gehabt nach dem Spiel gegen Ingolstadt, müsste das gewesen sein. Genau, ich stand nicht auf der Seitenlinie, aber dazu dann vielleicht ein bisschen später mal was mehr. Da solltet ihr auf jeden Fall auf die neue Ausgabe von Touchdown 24 machen. Da gibt es ein Interview mit ihm. Ich mache das so einen kleinen Teaser, Moritz. Das sei mir mal erlaubt. Aber trotzdem, Marburger, die sind dran, sind für mich auch gerade so mit den Scorpions so ein Team, was man auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen und Monaten auf der Rechnung haben muss, wenn es um die Playoffs geht.
Ja, sicherlich. Also in die GFL Süd ist eingehend ja auch schon deutlich offener noch als die GFL Nord. Da hast du wirklich, also bis Platz 6 ist da das Playoff-Rennen noch voll im Toben. Und auch Marburg durch dieses Spiel weniger, haben sie ja eben noch die Luft nach oben auf die Scorpions, wo sie ja dann vorbeiziehen würden, gesetzt im Fall, dass sie es gewinnen. Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, die machen offensiv eine sehr gute Arbeit. Gerade auch wenn du Silas Nasita ersetzen musst, ist das sicherlich nicht einfach. Hat aber bisher recht gut funktioniert. Und gerade offensiv das zweitbeste Team in der Offensive in der GFL Süd. Von daher, da geht einiges bei Marburg.
Genau, da geht auf jeden Fall einiges. Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen weniger Punkte zu lassen. 32,3 Punkte pro Spiel ist schon eine ordentliche Anzahl momentan. Also da können sie sich noch ein bisschen verbessern, ein bisschen steigern. Wie gesagt, das ist mit Sicherheit im Rahmen der Möglichkeiten, dort einfach dann noch in die Playoffs einzuziehen. Mal sehen den kurzen Cut und kommen wir gleich zu beschäftigen uns mit den restlichen 4 Teams der Liga. Davon natürlich 2 Playoff-Kandidaten und natürlich auch mit den anderen beiden. Auch da haben wir noch ein Coaching-Wechsel. Also bleibt dran, über Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien, zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, ich habe gesagt, wir beschäftigen uns jetzt mit den 4 weiteren Teams der GFL und ja, werfen dann den Blick in das Dorf, am weitesten weggelegen ist von allen. Also das liegt wirklich an der deutsch-österreichischen Grenze. Kirchdorf, die Kirchdorf Wildcats, momentan 2 Siege, 1 Unentschieden und auch entsprechend 5 Niederlagen. Da muss man sagen, Stefan, so, das ist ordentlich, das ist gut, das ist solide, was sie spielen.
Ja, das ist wirklich für ihre Verhältnisse sehr stark. Ich denke zwar nicht, dass für die Playoffs noch reichen wird, aber man hat sich jedenfalls schon mal vorzeitig verhindert, dass man die Relegation gegen den Gewinner der GFL 2 Süd spielen muss. Wenn ich mir das so anschaue, ein Tie gegen die Munich Cowboys ganz am Anfang, dann viele Spiele ja verloren und dann ein knappes Spiel gegen die Allgäu Comets gewonnen, um 2 Punkte Unterschied nur, und dann eben vor kurzem erst gegen die Munich Cowboys mit 1 Punkt Unterschied gewonnen. Ich glaube, die Spiele hätten auch schon ganz anders ausschauen können, dann wäre es natürlich jetzt schon ganz anders um die Kirchdorf Wildcats gestellt, dann würden die jetzt schon gegen den Abstieg kämpfen, aber ich denke, dass man auf diese Saison aufbauen kann und dann vielleicht auch in Zukunft dann wirklich mal mit Stuttgart, mit Marburg da um den Playoffs-Platz kämpfen kann.
Das ist mit Sicherheit möglich und sie etablieren sich da wirklich relativ gut, haben in Robert Reus einen wirklich absoluten Receiver, der ja auch Rekord für ein einziges Spiel hat aufstellen können. Also das, was er dort gegen Marburg geleistet hat, das war wirklich ja nicht von dieser Welt. Man muss es wirklich ganz klar so sagen. 365 Yards in einem Spiel. Und das ist wirklich, also absolut Granate. Und man merkt, er fehlt so ein bisschen. Jetzt war zwei Spiele verletzt. Und trotzdem, man muss einfach sagen, das, was sie dort machen, Moritz, aller Ehren wert für dieses kleine Dörfchen, dass sie dort in der höchsten Liga mithalten können.
Sicherlich, auch gerade wenn man sich die Ergebnisse anguckt, das zeigt, dass sie absolut konkurrenzfähig sind, was jetzt wahrscheinlich auch nicht die meisten gedacht hätten. Also du hast gegen die Niederlagen, gut, gegen die Scorpions 34-7 hätte eventuell nicht sein müssen, aber wenn man sich anguckt, selbst gegen die Unicorns konntest du 12 Punkte erzielen, dann dieses enge Spiel gegen Marburg, wo man hätte noch einen Touchdown erzielen können, wo man noch hätte gewinnen können, dann das zweite Spiel gegen die Scorpions war dann auch sehr, sehr knapp mit 29-31. Gut, das zweite Spiel gegen die Unicorns, das radieren wir da mal einfach mal aus und sagen, Unicorns spielen außer Konkurrenz. Aber nee, wie gesagt, sie sind auf jeden Fall konkurrenzfähig und machen da sehr, sehr gute Arbeit, sind dabei, das aufzubauen. Für die Playoffs wird es wahrscheinlich noch nicht reichen, aber es ist ein sehr guter Weg und sie sind da auf jeden Fall dran. Und man sieht, da wird gute, vernünftige Arbeit geleistet.
Genau, das denke ich auch, das machen sie wirklich sehr gut und es ist schön, so ja so einen kleinen Exoten mit dabei zu haben, denke ich. Das ist ja gerade Kirchdorf, das sieht man auch, wenn man sich mal die Bilder dort anguckt, wenn man mal ein Spiel im Livestream dort sich anguckt, das ist wirklich gemütlich, familiär, das ist sehr, sehr schön dort auf jeden Fall zu sehen. Ja, Moritz, beziehungsweise Stefan, kommen wir zu Platz 6, den Munich Cowboys. Auch selber Rekord wie die Kirchdorf Wildcats, weil sie ja gegen sie auch unentschieden gespielt haben. Und da muss ich sagen, es war besser als in den letzten Jahren, also in der Hinrunde, aber auch da hast du jetzt zwei Spiele, du hättest beide gewinnen können, wenn nicht sogar müssen.
Mit den letzten gegen
Kirchdorf und Stuttgart, ja.
Genau, die letzten zwei Spiele jeweils mit 2 und 1 Punkt verloren. Das ist einfach total bitter, vor allem weil in dieser Division eben jeder Sieg zählt, wenn der Playoff-Kampf so hart ist. 18-19 verloren in Kirchdorf ist natürlich wirklich schwierig, vor allem wenn es dann das entscheidende Field Goal der Kirchdorfner gleich 8 Sekunden vor Schluss geschossen wurde. Das frustriert so eine Mannschaft vor allem und jetzt muss man einfach hoffen, dass die Sommerpause zum richtigen Zeitpunkt kommt und dass man jetzt eben an die besseren Leistungen, vor allem gegen die Allgäu Comets, wo beide Spiele gewonnen wurden, aufbauen kann und dass man da vielleicht noch den ein oder anderen Überraschungssieg gegen Marburg oder Stuttgart schaffen kann.
Ja, genau. Und gerade Field Goals, du hast angesprochen, beides Mal jetzt gegen Stuttgart und auch gegen Kirchdorf, kurz vor Schluss ein Ding daneben gekickt. Das muss nicht sein. Das ist auf jeden Fall gut. Stuttgart war ein schwieriges Verhältnis. Wetter, klar, sicher nicht einfach, aber da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben von Robert Werner. Das kann er mit Sicherheit besser und zählt eigentlich zum besten Kickern in der GFL. Also da ist mit Sicherheit noch so ein bisschen Luft nach oben. Wenn wir natürlich über die Cowboys sprechen, dann müssen wir ja so ehrlich sein, Moritz, da müssen wir auf jeden Fall Jalen Zachary erwähnen. 1073 Yards in 8 Spielen, das ist schon richtig stark.
Das ist eine Riesenhausnummer auf jeden Fall. Also wir haben mit Zachary einen der besten Wide Receiver im deutschen Football aktuell, das auf jeden Fall. Nach einer Halbserie schon über 1000 Yards, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Er ist der absolute Go-To-Guy dort und auch die ganze Mannschaft ist wahrscheinlich besser, als es die Tabelle aussagt. Also gerade wenn du diese bitteren Spiele gegen Kirchdorf und Stuttgart am Ende noch gewinnst, dann stehst du ganz anders da. Dann reden wir jetzt von den Cowboys als Playoff-Aspirant und nicht als graue Maus im Tabellenmittelfeld. Ja, eben, also wenn du eventuell Zachary noch besser ins Spiel einbinden kannst, als es jetzt eh schon ist, ihm eventuell mit Silbermann den noch ein bisschen mehr forcierst, sodass sich die Cornerbacks der gegnerischen Teams auf 2 starke Wide Receiver konzentrieren müssen, dann geht da wahrscheinlich auch noch mehr. Man nimmt ein bisschen Druck vom Laufspiel, das ja aktuell nicht gerade das Beste ist in München mit nur 3 Rushing Touchdowns, die bisher hier erzielt wurden. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann in München. Und ganz abschreiben aus den Playoffs würde ich sie noch nicht. Allerdings wird das schon eine verdammt schwere Nummer, da nach oben nochmal anzugreifen.
Ja, noch zu den Munich Cowboys, weil ich auch das letzte Spiel von denen bei den Scorpions kommentieren durfte. Da sind so zwei der Themen, die man noch auf jeden Fall erwähnen soll. Running Game, du hast es schon angesprochen. Das ist das große Thema. Wenn du nur 57,6 Yards pro Spiel erzielst, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Sie hatten ein bisschen Verletzungspech. Wir sind viele dort aufgestanden, die ersten beiden Starter mit dabei. Deswegen musste dann viel Brady Bowles machen, der Quarterback, der dort dann wieder immer wieder eingreifen musste. Auch da, finde ich, bei ihm hat man so ein paar fähige Entscheidungen mit dabei. Klar, seine Complete Percentage von 60,9% ist sogar relativ gut, aber wenn du guckst, 16 Touchdowns, 12 Interceptions, das ist einfach zu viel. Da muss er wirklich gucken, dass er einfach bessere Entscheidungen trifft, um deine Leute besser ins Spiel zu bringen. Und das Thema, was bei ihnen auch ein großes Thema ist, ist das dritte Quarter. Wenn man sich das mal anguckt, im Scoring technisch, haben die dort selbst 33 Punkte erzielt, was in Ordnung ist, aber halt 74 Punkte zugelassen. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Spielen so ein bisschen verbessert. Da haben sie nicht mehr so viele Punkte zugelassen, wie sonst noch vorher, wie zum Beispiel das erste Spiel gegen Kirchdorf, wo sie zur Pause klar führen und dann in der quasi im dritten Viertel das Spiel komplett wieder wegschmeißen und am Ende noch froh sein können, dass sie sich irgendwie noch diesen einen Punkt sichern können. Da müssen sie wirklich dann arbeiten, dass sie da besser reinkommen. Aber da ist Garen Holy dran, der Head Coach. Wir wissen aus dem letzten Jahr, die Cowboys sind gerade nach der Sommerpause sehr gut, da haben sie wirklich stark punkten können. Deswegen würde ich sie aus dem Playoff-Rennen noch nicht rausrechnen, da sind sie mit Sicherheit noch Möglichkeiten, aber das wird man dann ja dann in der kommenden oder in den kommenden Wochen dann sehen, dann mit dem Rückspiel gegen Stuttgart am 14. und dann mit den weiteren Duellen, die dort anstehen. Ja, kommen wir zu den Allgäu Comets, war einem weiteren bayerischen Team, also wir sind, glaube ich, einige bayerische Teams im Süden, und da müssen wir sagen, Stefan, wir haben einen Sieg geholt und deswegen haben sie auch entsprechend mit dem Headcoach getrennt, das
Current. Ja, der Sieg war vor allem noch sehr knapp gegen die Ingolstadt Dukes, nur mit 2 Punkten gewonnen. Und deshalb folgerichtig die Trennung vom Headcoach Skern, oder wie man ihn auch immer ausspricht, der auch eben Offensive Coordinator der Allgäu Comets war. Und wenn man sich das Team so anschaut, das vor allem letztes Jahr durch eine sehr starke Passing Offense überzeugt hat, haben die heuer nur 99 Yards Average per Game, was eben sehr, sehr schlecht ist. Deshalb wahrscheinlich auch einen neuen Quarterback geholt mit Rolly Yaddle III, der jetzt hier übernehmen wird. Und man kann einfach nur hoffen, dass das jetzt wieder bergauf geht. Natürlich, wenn der MVP der letzten GFL-Saison in Richtung GFL 2 runtergeht zu den Straubing Spiders, ist es natürlich schwer, einen Ersatz zu holen, aber 99 Yards Average und 3 Touchdowns sind wirklich sehr enttäuschend.
Auf jeden Fall. Und der hatte eigentlich schon bessere Zeiten gehabt, hat er mehr zeigen können. Deswegen wirklich sehr enttäuschend, was er dort über die ganze Saison produzieren können. Da läuft wirklich relativ wenig mit zusammen. Am Anfang hat man gesagt, okay, gut, das ist vielleicht ein bisschen Pech gewesen, weil gegen Frankfurt zu verlieren, alles in Ordnung. Aber in den letzten Spielen, da war man doch immer knapp dran. Jetzt auch gegen München mit 3 Punkten verloren, mit 2 Punkten in Kirchdorf verloren, also das oder zu Hause in Kirchdorf verloren. Das heißt, man ist immer dran, aber man kriegt es halt entsprechend nicht hin. 17,4 Punkte nur erzielt. Und gerade, du hast angesprochen, Passing Offense ist so das große Thema, Moritz, wo man damit sagen muss, mit momentan einem einzigen Sieg, klar, nur 5 Spiele, aber trotzdem, das wird mit den Playoffs für die Cowboys wohl sehr schwer werden.
Ja, also aus dem Playoff-Rennen sind sie wahrscheinlich raus. Da muss schon arg viel zusammenkommen in der Tabellenkonstellation, dass die noch in die Playoffs vorstehen müssen. Es war halt eben eine extrem unglückliche Saison. Du holst jetzt gleich zu Beginn die 3 Niederlagen. Hast dann auch in Folge 3 Heimspiele, wo man vielleicht den Bock hätte nochmal umstoßen können, wo es dann auch gar nicht so schlecht aussah mit diesem knappen Sieg gegen die Dukes. Dann kriegst du aber halt wieder von den Kirchdorf Wildcats eine Niederlage und dann kriegst du halt nochmal von der Universe 34 Punkte eingeschenkt. Das haben sich die Comets sicherlich anders vorgestellt. So langsam müssen sie sich auch überlegen, ob das mit dem Klassenerhalt eventuell nicht langsam gefährlich wird. Du spielst nämlich gleich zu Beginn nach der Sommerpause gegen die Ingolstadt Dukes. Und wenn du da verlierst, dann sind sie aber mal ganz schnell wieder drin im Abstiegskampf.
Genau, zumal du noch ein Spiel hast gegen Frankfurt, was du wahrscheinlich verlieren, und noch 2 Spiele gegen die Wand. Und das ist natürlich dann auch etwas, was schwierig ist. Ich glaube, jetzt zweimal ran, also von daher, beziehungsweise gegen Frankfurt haben die ja schon weg, so ist es richtig.
Ja, Frankfurt war, wollte gerade sagen.
Ja, genau.
Das letzte Spiel.
Alles gut, ich hab nichts gesagt. aber trotzdem zweimal Unicorns, zweimal Scorpions, natürlich auch in Teams, die eine gewisse Qualität besitzen. Deswegen mal gucken, ob da dieser Coaching-Staff-Wechsel so ein bisschen neuen Elan reinbringt. Neuer Elan ist impliziert aus dem Thema bei den Ingolstadt Dukes. Da muss man mal sagen, Stefan, da ist momentan so ein Umbruch passiert vor der Saison.
Ja, da ist der Offensive Coordinator weggegangen Richtung GFL 2 zu den Straubing Spiders, ist dort Head geworden. Viele, vor allem deutsche Spieler, sind einfach mit ihrem Offensive Coordinator mitgegangen nach Straubing. Und da ist der Abgang, fällt ihnen natürlich jetzt schwer, und der ist auch bemerkbar. Bis jetzt jedes Spiel verloren, und davon auch keins wirklich knapp, außer eben das gegen den direkten Konkurrenten, gegen die Allgäu Comets. Und sonst ist es wirklich, das erste Spiel eigentlich noch ganz gut gespielt, gegen die Schwäbisch Hall Unicorns, nur 24 Punkte zugelassen, selber zwar keine gemacht, aber ich glaube, gegen die Schwäbisch Hall kann man auch viel höher verlieren. Und ist einfach, muss man schauen, wie das weitergeht. Vor allem, was auffällt, ist, dass weder Rushing noch Passing wirklich überragend ist. Muss man schauen, wie sie sich jetzt verstärken.
Genau, das muss man so ein bisschen gucken. Du hast angesprochen, viele neue Spieler einfach mit dabei, viele neue junge Spieler, die in der zweiten, dritten Liga hochgekommen. Das dauert einfach so ein bisschen seine Zeit, bis man dort sich anpasst. Zudem noch Anthony Gardner schwer verletzt gehabt, sodass der Quarterback-Wechsel kam zu Benedetto, der jetzt spielt. Und auch da muss man einfach sagen, Moritz, das braucht einfach ein bisschen Zeit, bis man sich da aneinander gewöhnt hat im Endeffekt.
Sicherlich, also gerade wenn dein OC abwandert, dann noch einen Haufen Spieler mitnimmt und du dann quasi einen Totalumbruch hast, den du eigentlich gar nicht so herbeiführen hast wollen. Das ist für alle Mannschaften sicherlich schwer. Und leider Gottes hört der Wettbewerb da nicht auf, sondern der Wettbewerb fängt dann erst richtig an, und dann wird's halt eben ganz, ganz schwer. Jetzt mit einem neuen System von einem neuen OC und neuen Spielern, die eventuell auch noch nicht die Chemie zueinander haben, wie sie hätten haben sollen, da wird es schwer für Ingolstadt, und sie sind sicherlich noch nicht abgeschrieben. Also es ist nicht ganz so aussichtslos, wie es eventuell bei Düsseldorf der Fall ist. Aber das Spiel gegen Allgäu beispielsweise musst du gewinnen, wenn du jetzt so langsam den Klassenerhalt noch irgendwie festmachen willst, weil es wird nicht einfacher. Nach Allgäu kommen die Mercenaries, dann zweimal hast du Kirchdorf direkt hintereinander, dann zweimal München hintereinander und am letzten Spieltag nochmal Stuttgart. Du hast die ganz großen Batzen vielleicht schon weg mit Schwäbisch Hall und Frankfurt, aber es wird ein harter Kampf für Ingolstadt, den Klassenerhalt zu packen.
Ja, das wird mit Sicherheit sehr schwer werden für Ingolstadt-Jukes. Ich glaube, gerade das Spiel gegen die Comets, das wird so, ja, die Entscheidung sein, ob man in die Relegation muss oder nicht.
Also ich sehe dieses Allgäu-Spiel direkt nach der Sommerpause als der ganz große Knackpunkt, aber für beide Teams.
Ja, genau. Ja, gut, damit sind wir soweit am Ende dieses Überblicks über die GFL, aber enden wir nicht. Eine Prediction von euch haben, liebe Leute, Moritz, Stefan, wie sieht am Ende der German Bowl aus? Also welche beiden Teams werden im German Bowl stehen in Frankfurt?
In der GFL Süd steht es für mich schon mal fest, das werden die Schwäbisch Hall Unicorns sein. Ich denke nicht, dass es wieder ein GFL Süd gegen GFL Süd Matchup dieses Jahr werden wird. Worauf ich vielleicht hoffen würde, wäre, dass es vielleicht sogar gegen Hildesheim geht, einfach, dass man ein bisschen Abwechslung reinbekommt. Deshalb ist meine Prediction, Schwäbisch Hall Unicorns gewinnen gegen die Hildesheim Invaders den German Bowl.
Okay, das heißt also, bei dir ist dann sogar die Invaders auf Platz 1 im Norden. Ja, so, nur so würde es gehen.
Genau. Ich denke, dass die das vielleicht noch schaffen können gegen die Braunschweiger. Und einfach mal, so eine Bold Prediction.
Ja, das finde ich gut. Moritz, was ist deine Meinung?
Also meine Meinung ist erstmal, dass es vermutlich darauf hinauslaufen wird, dass der Erste aus dem Süden gegen den Ersten aus dem Norden im German Bowl stehen wird. Und es ist halt eben auch so, dass ich wirklich für Hildesheim hoffe, weil ich glaube, die haben jetzt eine sehr, sehr coole Mannschaft zusammen. Aber ich glaube, die brauchen noch ein Jahr. Ich bleib da ein bisschen konservativ, sag, die Schwäbisch Hall Unicorns schlagen im German Bowl die Braunschweig Lions.
Ja, finde ich auch gut. Also ich denke, Unicorns sollte man nicht außer Acht lassen. Ich denke, wenn Dresden Dritter wird, wird das ein spannendes Halbfinalduell von den beiden. Also freue ich mich sicher sehr drauf. Das wird mir sicher sehr, sehr heiß, sich das anzugucken. Aber auch ich sehe momentan noch nicht, dass die Braunschweiger Lions nicht in den German Bowl kommen, sind wirklich sehr, sehr stark gute Defense. Natürlich, Passing Game ist ein bisschen besser, aber bei den Raiders sind mir da noch zu viele Fragezeichen, die noch nicht beantwortet sind. Und was ich auch noch dazu sage, für mich kommen die Scorpions in die Playoffs. Ich denke, die schaffen das zusammen mit den Cowboys im Süden. Genau, damit sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach mal einen Überblick geben über die GFL, die geht ja noch ein bisschen, da könnt ihr auch über live.gfl.info die Spiele verfolgen im Livestream. Jeder Verein hat dort einen Livestream bereitgestellt, auch GFL-2-Teams kommen immer mehr mit Livestream, also wenn ihr da deutschen Football gucken wollt, bis in die nächsten Wochen, Monate noch hinein, bevor die NFL anfängt, auf jeden Fall dort reingucken, statistik.gfl.info dann auch nutzen, wenn ihr euch Statistiken anschauen wollt. Es dauert zwar ein bisschen, bis die online sind, aber trotzdem auf jeden Fall absolut lesenswert. Ja, zu uns, wir machen natürlich weiter in der nächsten Woche, beschäftigen uns dann mit 100 Jahre NFL, denn die 100. NFL-Saison steht dieses Jahr an und werden dann ab sofort jeden Dienstag zu hören sein. Das ist unser Termin, den wir uns vorgenommen haben mit den Kollegen. Ihr habt zwei neue heute kennengelernt mit Moritz und Stefan, aber es wird noch einige weitere, die neu mit dabei sind, deswegen unbedingt dranbleiben, uns gerne natürlich auch Feedback geben, was hat euch gut gefallen, woran können wir mal arbeiten, was geht noch ein bisschen besser. Freuen wir uns natürlich drüber bei iTunes, aber auch gerne bei Facebook und bei Twitter. Twitter unter dem Handle InterceptionFT, Facebook Interception der Football Talk. Das sind die beiden Plattformen, wo ihr uns auf jeden Fall finden könnt oder gerne mit uns in Kontakt treten könnt. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr und hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.